Stell dir das mal vor. Es ist Frühling im Remstal. Die Sonne scheint, die Vögel singen und diese endlosen Obstbaumwiesen stehen in voller strahlender Blüte.
Ein richtiges Idyll quasi.
Genau, es ist diese Art von Frühlingstag, an dem man eigentlich nur tief einatmen und die Natur genießen will. Und dann aus dem Nichts durchbricht ein ohrenbetäubendes mechanisches Kreischen. Diese Ruhe.
Oh ja.
Massive amerikanische Panzer walzen direkt in diese blühenden Gärten. Und die fangen an, diese wunderschönen Obstbäume systematisch und eiskalt umzumähen.
Wahnsinn, oder?
Einen nach dem anderen. Und das nicht aus Hass, sondern aus reiner, berechnender Militärlogik. Sie brauchen halt ein freies Schussfeld hinab auf das Dorf im Tal.
Das ist ein Bild, das diese absolute Kollision von normalem Leben und der totalen Zerstörungsmaschinerie des Krieges perfekt einfängt.
Total.
Ich meine, die Natur macht unbeeindruckt weiter, während die menschliche Zivilisation sich da gerade selbst in Stücke reißt.
Und genau in dieses Tal, also genau in dieses Dorf, nehmen wir dich heute mit. Willkommen bei unserer heutigen Recherche. Schön, dass du dabei bist.
Hallo auch von mir.
Wir wühlen uns heute durch eine echt faszinierende Quelle. Das ist keine abstrakte Weltgeschichte aus irgendwelchen Hauptstädten oder so.
Nee, absolut nicht.
Keine Pfeile auf großen Generalstabskarten. Wir schauen uns heute das absolute Mikroskop an. Wir stützen uns auf ein einziges, extrem detailliertes Kapitel aus der allerersten Ausgabe der Plüderhäuse-Geschichtsblätter.
Genau.
Das Thema ist der April 1945 in dieser kleinen Gemeinde Plüderhausen.
Und was diesen Text so unheimlich wertvoll macht, ist halt seine Perspektive. Er destilliert dieses gigantische, fast ungreifbare Konzept vom Ende des Zweiten Weltkriegs auf das herunter, was es für den einzelnen Menschen bedeutet hat.
Ja, das macht es so greifbar.
Wir sehen hier wirklich den Countdown bis zum 20. April 1945 durch die Augen derer, die einfach nur versucht haben, in den nächsten Tag zu erleben.
Es liest sich wirklich wie ein beklemmender Thriller, finde
Ja,
ich.
absolut.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Um das Ganze überhaupt greifbar zu machen, wie müssen wir uns Plüderhausen Anfang April überhaupt vorstellen?
Also du musst dich von dem typischen Bild verabschieden.
Weil, wenn ich an ein Dorf im Remstal denke, habe ich ruhige Gassen und Fachwerkhäuser im Kopf.
Das kannst du für diesen Moment komplett streichen.
Okay.
Die Quelle beschreibt einen Ort, der buchstäblich aus allen Nähten platzt. Plüderhausen ist völlig überfüllt.
Mit Flüchtlingen dann, oder?
Genau, zu den Einheimischen kommen Unmengen an Evakuierten. Das sind Menschen, die aus zerbombten Städten wie Stuttgart, Mannheim, Kaiserslautern oder eben aus dem Rheinland dorthin geflohen sind.
Warte mal, das bedeutet ja eine massive logistische Krise.
Und wie?
Wo bringt man in einem kleinen Ort plötzlich Hunderte oder Tausende zusätzliche traumatisierte Menschen unter?
Das war ja das Problem. Es gab schlicht keinen Platz mehr. Die drängen sich in jedem verfügbaren Privathaus,
Krass.
oft mehrere Familien in einem einzigen Raum. Und Schulsäle werden zu Massenlagern umfunktioniert, Scheunen werden belegt.
Das stelle ich mir furchtbar vor.
Ja, es gibt kaum Privatsphäre, die hygienischen Zustände sind extrem prekär und die Nahrungsmittel werden natürlich extrem knapp.
Logisch, wenn plötzlich doppelt so viele Münder zu stopfen sind.
Und durch diesen völlig überfüllten, gestressten Ort ziehen dann auch noch die Überreste der 19. Deutschen Armee.
Das Wort Armee erweckt ja den Eindruck von Ordnung und militärischer Stärke.
Ja, normalerweise.
Aber im April 1945 war davon vermutlich nicht mehr allzu viel übrig, oder?
Es war ein desolater Haufen, das waren versprengte Einheiten auf dem Rückzug.
Die waren wahrscheinlich komplett am Ende.
Die Soldaten sind desillusioniert, hungrig und erschöpft. Die haben keinen Treibstoff mehr für ihre Fahrzeuge, kaum noch Munition.
Die Panzermoral war wohl auch im Keller.
Die existiert faktisch nicht mehr. Es ist eine Armee im totalen Zerfall, die sich durch ein Dorf wälzt, das halt selbst kurz vor dem Kollaps steht.
Oh je.
Und als wäre das nicht genug, kommt die eigentliche, alles dominierende Bedrohung gar nicht von diesen durchziehenden Truppen.
Sondern von oben, richtig?
Ganz genau.
Die Luftherrschaft der Alliierten. Diese gefürchteten Jabos, also die Jagdbomber. Was hat das für einen ganz normalen Dienstag in diesem Dorf bedeutet? Konnte man überhaupt noch auf die Straße gehen?
Im Grunde war das zivile Leben bei Tageslicht komplett lahmgelegt. Die Alliierten beherrschen den Himmel absolut.
Das heißt, ständige Angst.
Diese Jabos patrouillieren ständig. Die nehmen vor allem die strategisch wichtige Reichsstraße 29 und die Remstalbahn unter Dauerbeschuss.
Alles, was sich bewegt, wird angegriffen.
Alles. Der Text aus den Geschichtsblättern macht das sehr schmerzhaft an konkreten Schicksalen fest.
Was genau wird da beschrieben?
Am 5. April feuern die Flugzeuge mit Bordwaffen direkt in den Ort.
Oh Gott.
Bombensplitter töten eine Einwohnerin
eine Frau Wunderle und verletzen zwei Männer schwer.
Das verändert doch die komplette Psychologie einer Gemeinde.
Total.
Wenn du weißt, dass der Tod jederzeit völlig unberechenbar aus dem Himmel fallen kann. In der Quelle steht hier auch, dass die Leute daraufhin anfangen, Erdbunker in ihren eigenen Gärten auszuheben.
Ja, genau.
Das hat mich beim Lesen echt innehalten lassen. Der eigene Gemüsegarten, eigentlich der Inbegriff von Sicherheit, von familiärer Versorgung und Normalität.
Mhm.
Und der wird plötzlich zu einem Schützengraben.
Psychologisch gesehen ist das ein extremer Bruch. Die Menschen nehmen Spaten und Hacken und graben tiefe Gruben zwischen den Kartoffeln und Bohnen.
Wahnsinn!
Sie schleppen schwere Balken an, legen Baumstämme drüber und schaufeln die Erde wieder darauf, nur um sich vor den Splittern zu schützen.
Einfach nur, um zu überleben.
Und was hier besonders interessant ist in dieser Situation, übernehmen plötzlich die Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg wieder die Führung.
Ah, die ältere Generation.
Genau.
Die das alles 30 Jahre zuvor schon einmal in Flandern oder Verdun durchgemacht hat.
Ganz genau. Diese Männer, die eigentlich längst im Ruhestand sein sollten, werden plötzlich zu den Überlebensexperten ihrer Großfamilien.
Ihre, ich sag mal, furchtbare Expertise im Grabenkrieg wird auf einmal im heimischen Vorgarten zur absoluten Notwendigkeit.
Ja, das rettet Leben in dem Moment.
Das muss sich angefühlt haben, als säße man unter einem riesigen Brennglas und irgendjemand fokussiert die Sonne ständig direkt auf dich.
Guter Vergleich.
Du sitzt in diesem feuchten Erdloch, hörst die Motoren am Himmel und weißt halt, es gibt keinen Entrinnen.
Mhm.
Und dieses Gefühl der totalen Ohnmacht gipfelt ja dann am 10. April in einer weiteren Tragödie.
Ja, das war ein furchtbarer Tag. Ein Güterzug auf der Remstalbahn, direkt auf Höhe der Gärtnerei Süß, wird von den Jamos angegriffen und brennt nach dem Luftangriff vollständig aus.
Und das mitten am Tag.
Das Chaos ist unvorstellbar. Die Waggons stehen in Flammen, Munition oder Ladung explodiert da vielleicht, die Menschen sind in Panik.
Oh Gott.
Und mitten in diesem Wahnsinn passiert dann wirklich das Schlimmste. Ein erst 13-jähriger Junge, Erwin Denner, findet eine Brandbombe.
Ein 13-jähriges Kind.
Er hantiert damit, wahrscheinlich aus kindlicher Neugier oder weil er helfen wollte. Und er verunglückt tödlich.
Das ist so ein Moment, wo man beim Lesen dieser historischen Texte wirklich schlucken muss.
Absolut.
Wir reden hier oft über Armeen und Frontverläufe, aber am Ende ist es ein kleiner Junge, der im Chaos eines brennenden Güterzuges sein Leben verliert.
Das macht es so real.
Wie verkraftet eine Dorfgemeinschaft so einen Dauerzustand von Schock und Trauma überhaupt?
Das menschliche Gehirn schaltet in so einer Umgebung in einen extremen Überlebensmodus. Langzeitplanung existiert da einfach nicht mehr.
Man lebt von Minute zu Minute.
Genau. Du denkst nicht darüber nach, was nächste Woche ist. Du denkst nur an die nächste Stunde.
Mhm.
Und gleichzeitig stumpft man einerseits gegen diesen ständigen Lärm ab, während das Nervensystem auf 180 bleibt. Es ist eine kollektive Erschöpfung, die sich über den ganzen Ort legt.
Und diese ständige Todesangst von oben war aber ja nur die eine Seite.
Leider ja.
Denn während die Menschen in den Gärten kauerten, braute sich auf administrativer Ebene eine ganz andere, noch viel absurdere Katastrophe zusammen.
Du meinst den 19. April.
Genau, das bringt uns zum 19. April. Die Amerikaner rücken immer näher und in Plüderhausen klingelt das Telefon.
Das Landratsamt Waiblingen ist am Apparat.
Und was passiert dann?
Was hier faszinierend ist, sie geben ein einziges Wort durch. Das Codewort Nero.
Der Moment, in dem die eigene Regierung endgültig den Verstand verliert.
Es ist der offizielle Befehl zur verbrannten Erde.
Das heißt, alles zerstören.
Das Regime ordnete an, dass alles, was dem anrückenden Feind in die Hände fallen könnte, vernichtet werden muss. Jede Brücke, jede Fabrik und vor allem jedes Lebensmitteldepot.
Für eine völlig überfüllte Gemeinde wie Plüderhausen, die ohnehin kaum noch etwas zu essen hatte, bedeutete das doch faktisch die Anordnung zum kollektiven Verhungern, oder?
Ja, das war ein Todesurteil auf Raten für die Zivilbevölkerung in den kommenden Wochen.
Und es gab ja in Plüderhausen etwas zu holen.
Oh ja.
Ein riesiges Heeresverpflegungslager, so ein sogenanntes Proviantenamt, lag direkt im Ort. Da in der Jakob-Schüle-Straße bei der späteren Firma Palmer.
Genau das.
Das war ja eigentlich für den Nachschub der Wehrmacht gedacht. Der Befehl aus Waiblingen bedeutete also, zündet dieses Essen an oder sprengt es in die Luft.
Aber die Gemeinde macht da nicht mit.
Echt jetzt?
Im Gegenteil. Statt in blinden, fatalistischen Gehorsam zu verfallen, fällen die Verantwortlichen vor Ort eine unglaublich mutige und besonnene Entscheidung.
Was machen sie?
Sie vernichten das Lager nicht. Sie öffnen es kurzerhand für die Zivilbevölkerung.
Was für ein Moment!
Die Leute strömen dorthin und decken sich ein. Da lagen Rind- und Schweinefleisch in Dosen, Nudeln, Mehl, massenhaft Zucker, Marmelade, Schmalz, Kaffee.
Ein Festmahl!
Nicht nur die Plüderhäuser, sogar die Menschen aus dem Nachbarort Urbach kamen angerannt. Ein unerwarteter Reichtum mitten in Weltuntergang.
Aber warte mal, hier muss ich wirklich mal kritisch einhaken.
Ja, frag.
Den Nero-Befehl zu verweigern und das in den allerletzten Tagen der NS-Diktatur, das war doch im Grunde ein garantiertes Todesurteil.
Eigentlich schon.
Überall sonst in Deutschland zogen zu diesem Zeitpunkt doch noch fanatische SS-Kommandos umher und hängten Leute an den nächsten Baum, die auch nur eine weiße Fahne aus dem Fenster hängten.
Das stimmt, ja.
Wie konnten die das wagen? Wie hat diese kleine Gemeinde diesen Ungehorsam überlebt?
Das ist die entscheidende Mechanik des Zusammenbruchs. Man muss sich da die extrem lokale Situation ansehen.
Okay.
Die amerikanische Front war bereits unfassbar nah. Die standen schon im benachbarten Welsheim und Lorch.
Also direkt vor der Haustür?
Genau. Wenn der Feind quasi schon im Nachbardorf steht, zerbricht die abstrakte ideologische Macht Berlins. Der Gehorsam gegenüber einer Autorität, die dich offensichtlich nicht mehr beschützen kann, verfliegt dann einfach.
Der nackte Pragmatismus übernimmt also.
Exakt. Die lokalen Entscheidungsträger sahen die hungernden Kinder in ihren Schulsälen, sie sahen ihre eigenen Nachbarn.
Da wird einem die Realität bewusst.
In so einem Moment wiegt die sofortige lokale Solidarität schwerer als ein telefonischer Befehl von Leuten, die vermutlich selbst schon auf der Flucht sind.
Das ergibt Sinn.
Die Machtstrukturen des Regimes waren auf dieser mikrolokalen Ebene in Plüderhausen in diesem Moment bereits so brüchig, dass niemand mehr da war, der diesen Ungehorsam mit einem Erschießungskommando bestrafen konnte.
Die Vernetzungsstruktur des Terrors war also quasi gerissen.
Genauso kann man es sagen.
Eine extrem waghalsige Wette, die zum Glück für Tausende von Menschen aufgegangen ist. Dieses Dosenfleisch und der Zucker haben die ersten harten Wochen der Besatzung doch überhaupt erst überlebbar gemacht.
Absolut, das war überlebenswichtig.
Aber das rettende Essen ist ja leider nur ein kurzer Lichtblick. In der Nacht vom 19. auf den 20. April zieht sich die Schlinge dann endgültig zu.
Mhm.
Und hier kommen wir zu deinem Bild vom Anfang zurück.
Ah ja, die Amerikaner. Die haben den Höhenrand des Schurwaldes erreicht, oben beim Schneiderhof.
Und die schauen jetzt direkt auf Plüderhausen hinab.
Und um ihr Schussfeld für die Kanonen und Panzer frei zu machen, mähren sie diese besagten, blühenden Obstbäume nieder.
Das ist so eine beklemmende Vorstellung.
Ja.
Du sitzt im Tal im Keller, du hörst die Motoren der Panzer auf den Hügeln, du hörst, wie Bäume krachen.
Und du weißt, die Geschützrohre zielen jetzt genau auf dein Haus.
Schrecklich.
In dieser Nacht zum 20. April macht in ganz Plüderhausen niemand auch nur ein Auge zu. Die Einschläge der amerikanischen Artillerie und der Panzergranaten sind ständig zu hören.
Das Dorf zittert im wahrsten Sinne des Wortes.
Jeder rechnet damit, dass beim Morgengrauen das totale Inferno losbricht.
Dann graut der Morgen des 20. April. Die Amerikaner stoßen ins Tal vor und die verbliebenen deutschen Truppen ziehen sich kampflos zurück.
Was ja eigentlich gut ist.
Genau, das ist ja eigentlich der bestmögliche Fall, weil so ein blutiger Straßenkampf vermieden wird.
Mhm.
Aber anstatt einfach zu verschwinden, machen die abrückenden deutschen Pioniere noch etwas, das mich beim Lesen fast echt wütend gemacht hat.
Oh ja.
Es ist an Absurdität kaum zu überbieten.
Du spielst auf die Brücken an?
Ja. Auf ihrem hastigen Rückzug entscheiden die deutschen Pioniere, schwere Fliegerbomben zu nutzen, um völlig sinnlos die Brücken im Ort in die Luft zu jagen.
Es ist verrückt.
Die Gänswasenbrücke wird komplett dem Erdboden gleichgemacht. Bei der Adlerbrücke waren sie offenbar so in Eile, dass sie nur halbseitig weggesprengt wird.
Das zeugt von der völligen Panik.
Das ist doch Wahnsinn. Das ist, als würde man versuchen, eine gewaltige Flutwelle mit einem kleinen Gartenzaun aufzuhalten. Und während man den Zaun aufstellt, fackelt man versehentlich das eigene Haus ab.
Ein sehr treffendes Bild.
Ich meine, die Amerikaner sind hunderte Meter entfernt und die Deutschen zerstören in der letzten Sekunde die Infrastruktur ihres eigenen Dorfes. Warum tut man sowas?
Es wirkt völlig irrational für uns und natürlich auch für die Dorfbewohner.
Ja.
Aber es folgt halt der eisernen, vollkommen entmenschlichten Logik eines militärischen Handbuchs, das sich längst überlebt hat.
Dienst nach Vorschrift im Weltuntergang.
Genau. Diese Pioniere denken nicht an die nächsten 10 Jahre des Dorfes. Sie führen einen standardisierten Rückzugsbefehl aus. Der lautet halt, wenn du dich zurückziehst, sprenge die Brücke, um den Feind zu verzögern.
Selbst wenn diese Verzögerung angesichts der gewaltigen amerikanischen Panzermacht vielleicht nur 5 Minuten bringt.
Das ist denen in dem Moment völlig egal. In diesem militärischen Tunnelblick spielt der gesunde Menschenverstand absolut keine Rolle mehr.
Krass.
Der Automatismus des militärischen Drills setzt sich über jede Realität hinweg. Sie sprengen die Brücke, weil sie Pioniere sind. Und Pioniere sprengen nun mal Brücken.
Und diese stumpfe, blinde Befehlserfüllung kostet in Plüderhausen noch einmal ein Menschenleben. Ein völlig unnötiges Opfer.
Ja, die arme Martha Kolb.
Genau. Bei dieser massiven Explosion der Gänsevasenbrücken fliegen riesige Steinbrocken durch die Luft. Einer dieser Brocken schlägt weit entfernt in der Mühlstraße ein und trifft eben diese junge Frau. Sie ist sofort tot.
Das ist so unfassbar tragisch.
Das musst du dir mal vorstellen. Da hast du 5 Jahre Weltkrieg überlebt. Du hast die Bombennächte, den Hunger, die ständige Angst vor den Jabus überstanden.
Mhm.
Der Krieg ist für dich faktisch in 5 Minuten vorbei.
Ja.
Und dann wirst du von einem Trümmerteil einer Brücke erschlagen, die deine eigene Armee völlig sinnlos in die Luft gejagt hat. Das ist eine Tragik, die kaum in Worte zu fassen ist.
Es zeigt einfach die nackte, ungeschönte Sinnlosigkeit der letzten Kriegstage. Und um diese militärische Farce noch komplett zu machen, da gab es ja noch den sogenannten Volkssturm.
Ah, diese hastig zusammengezogenen alten Männer und Jugendlichen.
Panzersperre errichtet, Holz, Steine, was man eben so fand.
Und?
Hat das irgendwas gebracht?
Absolut gar nichts.
Die anrückenden amerikanischen Verbände kommen nämlich gar nicht aus dieser Richtung.
Natürlich nicht.
Sie rücken über die Welzheimer Straße ein, ignorieren dieses armselige Hindernis komplett und überqueren mit ihren tonnenschweren Kettenfahrzeugen völlig mühelos die Rems, selbst ohne die intakten Brücken.
All die Mühe, all die Gefahr für nichts.
Für absolut gar nichts.
Damit sind wir am Vormittag dieses 20. April angekommen. Die Lage spitzt sich auf die letzten Sekunden zu.
Die amerikanische Artillerie steht immer noch auf den Hügeln bereit.
Die wissen ja nicht, ob im Dorf noch Truppen lauern oder ob diese Panzersperre verteidigt wird.
Genau, Plüderhausen droht nun tatsächlich im allerletzten Moment in Schutt und Asche geschossen zu werden.
Und genau hier, am Rand der totalen Vernichtung, treten 2 Männer aus der Deckung.
Das ist der absolute Höhepunkt dieses historischen Dramas. Der Arzt Dr. Willi Häusermann und ein Deutsch-Amerikaner namens Spalter.
Was machen die?
Diese beiden fassen einen Entschluss, der unfassbaren Mut erfordert. Sie beschließen, dem Zerstörungswerk aktiv entgegenzutreten.
Sie gehen einfach raus? Aus dem schützenden Ort, den Hang hinauf, direkt auf die Kanonenrohre der amerikanischen Panzer zu?
Mhm. Um die kampflose Übergabe anzubieten.
Aber wie wird man dann nicht sofort niedergemäht? Die Amerikaner müssen doch extrem nervös gewesen sein.
Das ist der kritische Punkt. Die GIs sind unter enormer Anspannung.
Logisch.
Sie haben Kameraden verloren. Sie wissen, dass oft hinter der nächsten Ecke Fanatiker oder Hitlerjungen mit Panzerfäusten auf sie warten. Jede Bewegung auf sie zu ist potenziell tödlich.
Wie haben die beiden das dann überlebt?
Dass einer der beiden, dieser Spalter, Deutsch-Amerikaner war und vermutlich perfektes Englisch sprach, das war hier der absolute Schlüsselfaktor.
Ah, das macht Sinn.
Das durchbricht sofort die Sprachbarriere und signalisiert denen, hey, wir wollen reden, wir wollen uns ergeben. Unter akuter Lebensgefahr verhandeln sie da mit den US-Offizieren.
Und die Amerikaner lassen sich darauf ein. Sie stellen zwar Bedingungen, unter anderem muss diese lächerliche Panzersperre an der Kirche sofort abgeräumt werden.
Klar.
Aber das Angebot wird akzeptiert. Das Dorf wird nicht beschossen.
Gott sei Dank.
Gegen 10.30 Uhr rollen dann die ersten amerikanischen Panzerspitzen die obere Welzheimer Straße hinunter. Wie wird das in den Geschichtsblättern beschrieben?
Sehr atmosphärisch und irgendwie gespenstisch.
Mhm.
Die Gassen und Straßen sind wie leergefegt, totenstill. Aus den Fenstern der Häuser flattern überall hastig genähte weiße Fahnen, Bettlaken, Handtücher, alles, was irgendwie weiß ist.
Und die Amerikaner?
Die amerikanischen Soldaten pirschen sich extrem vorsichtig im Schutz der schweren Panzer vor. Die Maschinenpistolen im Anschlag, der Finger am Abzug, die Augen scannen jedes Fenster.
Die trauen der Stille natürlich nicht.
Überhaupt nicht. Um 11 erreichen sie das Rathaus und besetzen es.
Das ist er. Der Moment des Übergangs.
Ja.
Von Diktatur zu Besatzung, von Krieg zu Frieden. Ein riesiger historischer Meilenstein.
Aber auch dieser Moment bleibt leider nicht ohne Blut.
Es gibt noch eine allerletzte, unfassbar bittere Tragödie, genau in der Sekunde, als alles vorbei zu sein scheint.
Ein Gendarmeemeister der Gemeinde, ein Mann namens Schanz, befindet sich genau zu diesem Zeitpunkt auf der Rathaustreppe.
Also ein Polizist in Uniform.
Genau, ja. Ein amerikanischer Soldat sieht ihn und brüllt ihn an, stehen zu bleiben. Was dann genau passiert, ist eine Frage von Sekundenbruchteilen.
Was macht er?
Shanz weigert sich, entweder bewusst oder er versteht das englische Kommando nicht, oder er reagiert in Panik einfach falsch. Er kommt der Aufforderung jedenfalls nicht nach.
Oh nein.
Der amerikanische Soldat zögert nicht, ein Schuss fällt und Shanz wird tödlich verletzt.
Das ist ein Schockmoment, der einem wirklich den Magen umdreht.
Ja.
Du bist am Rathaus, die Amerikaner sind da, die Waffen schweigen eigentlich und dann stirbt ein Mensch wegen eines Missverständnisses oder falschem Stolzes auf den Stufen des Rathauses.
Es ist schrecklich.
Wie erklärst du dir diese plötzliche Gewaltexplosion in der allerletzten Sekunde des Friedens?
Es zeigt halt, wie volatil, wie nervös und brandgefährlich diese Situationen sind. Der formelle Frieden ist vielleicht da, aber das Adrenalin der Soldaten ist immer noch am absoluten Limit.
Die stehen unter Strom.
Die Waffen sind entsichert, die Reflexe sind auf Töten konditioniert. Ein falsches Wort, eine unerwartete Bewegung, eine sprachliche Barriere und die letale Gewalt bricht sofort wieder aus.
Der Krieg lässt sich eben nicht einfach per Knopfdruck um 11 ausschalten.
Nee, absolut nicht. Das Trauma und die Reflexe schwingen noch lange nach.
Die darauf folgende Besatzung ist dann ja auch hart. 150 Amerikaner werden im Ort einquartiert. Wohnungen müssen sofort geräumt werden. Es gelten strenge Ausgangssperren.
Auf den abgelegenen Höfen kommt es wohl auch zu Plünderungen.
Es ist also kein sofortiges Happy End. Aber dennoch, am 8. Mai, als der Krieg offiziell in ganz Europa endet, hört man die amerikanischen Soldaten in ihren Plünderhäuserquartieren singen.
Der totale Albtraum ist endgültig vorbei.
Wenn ich jetzt auf diese unglaublich dichten 20 Tage im April zurückschaue, bin ich wirklich überwältigt von diesem emotionalen Schleudergang.
Ja, es ist extrem intensiv.
Wir haben den reinen ohnmächtigen Terror vor den Bomben aus der Luft, dann diesen unglaublichen zivilen Mut, die eigene Regierung zu hintergehen und das Lebensmittellager zu öffnen.
Um tausende Menschen vor dem Verhungern zu retten.
Genau. Wir sehen den militärischen Wahnsinn der Brückensprengung, die Martha Kolb das Leben kostet.
Und wir sehen die Rettung in allerletzter Minute.
Durch pure Zivilcourage von zwei Männern, die sich Panzern entgegenstellen. Heldentum und völlige Sinnlosigkeit liegen hier nicht Jahre auseinander, sondern Minuten und Meter.
Wenn wir das in einen größeren Kontext setzen, dann ist genau das die Stärke dieser lokalen Quelle.
Mhm.
Sie zwingt uns anzuerkennen, dass Geschichte nicht aus abstrakten Wellen besteht, die passiv über uns hinwegspülen.
Sondern
an den entscheidenden Wendepunkten besteht Geschichte aus Individuen. Aus Leuten, die entscheiden, ein Depot eben nicht zu sprengen.
Aus Männern, die beschließen, mit erhobenen Händen auf einen Panzer zuzulaufen.
Genau. Courage entsteht nicht, weil man keine Angst hat, sondern weil die Angst vor der Zerstörung der Heimat größer ist als die Angst um das eigene Leben.
Sie haben sich in diesem Moment die Handlungsfähigkeit zurückgeholt, die ihnen Jahre zuvor genommen wurde.
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Das ist ein unfassbar starker Gedanke zum Schluss. Es zeigt, dass Geschichte uns unglaublich nah ist.
Oh ja.
Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal durch deine eigene Stadt oder dein Dorf läufst. Du fährst über eine ganz normale, unscheinbare Brücke. Du gehst an einem Rathaus vorbei. Du kaufst in einem Supermarkt ein, der heute vielleicht genau da steht, wo früher ein altes Heereslager war.
Das ist verrückt, wenn man drüber nachdenkt.
Wie viele unsichtbare Schichten von Geschichte, wie viele verzweifelte Entscheidungen über Leben und Tod, wie viel Todesangst und wie viel leiser, stiller Mut mögen sich genau unter dem Asphalt verbergen, auf dem du gerade in diesem Moment stehst.
Wahnsinn.
Geschichte ist nicht nur etwas, das in irgendwelchen verstaubten Archiven schlummert. Sie ist das Fundament, auf dem unsere gesamte Nachbarschaft aufgebaut ist.
Ein tolles Schlusswort.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen, sehr intensiven Recherche angekommen. Es war beklemmend, es war extrem spannend, aber ich hoffe, es hat dir auch gezeigt, wie unendlich wertvoll der Blick auf das Lokale ist, um das große Ganze wirklich zu begreifen. Danke, dass du uns zugehört hast.
Von mir auch vielen Dank.
Wir freuen uns schon sehr darauf, bald wieder gemeinsam mit dir neue, überraschende Dokumente aufzuschlagen. Bis zum nächsten Mal.